Hallo und willkommen beim Podcast Krisenfest, der Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren möchte. Das heutige Gespräch mit Marion Hopfgartner habe ich im Rahmen des Projekts Wir sind Krisenfest 2021 aufgenommen. Es ist aber nach wie vor aktuell. Wir sprechen über Beziehung, über Krise, darüber, wie Kindheit prägen kann. Marion ist eine inspirierende, kraftvolle und ja, machtvolle Persönlichkeit. Und ich wünsche dir viel Freude, viel Inspiration und viele kleine Impulse für deine innere Heldin, deine Rani.
Hallo und herzlich willkommen bei Krisenfest, der Interviewreihe für Frauen, mit Frauen zum Thema Krise und Krisenbewältigung. Heute im Interview habe ich die Marion Hopfgartner. Die Marion und ich kennen uns schon sehr lange, denn ich habe sie das erste Mal, glaube ich, gesehen bei einem Brain-Yoga-Seminar. Super-Brain-Yoga, glaube ich, war das. Und seitdem sind wir uns irgendwie immer wieder über den Weg gelaufen und genau, online und offline. Und die Marion ist eine sehr engagierte und motivierte, kraftvolle Frau, die immer so den Aspekt der Leichtigkeit transportiert, in einer gewissen Art und Weise, auch wenn ich weiß, dass ihre Themen nicht immer sehr einfach sind. Und deswegen habe ich gefunden, ist sie eine wunderbare Gesprächspartnerin und Interviewpartnerin für Krisenfest. Und ich freue mich, dass sie zugesagt hat. Willkommen, Marion. Magst du dich vielleicht kurz selber vorstellen?
Danke, Rani. Besser kann ich es ja gar nicht mehr nicht vorstellen, als du das gemacht hast. Bitte, das fühle ich mich schon geehrt am Anfang des Interviews. Vielleicht ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin Elementarpädagogin und Sozialpädagogin von meiner Ausbildung ursprünglich, habe dann einen weiten, weiten Weg genommen, in dem ich auch im Bereich der Erwachsenenbildung mich weitergebildet habe, in der Trainerin in diesem Bereich bin, und ich habe sehr, sehr lange für ein internationales Unternehmen trainiert in der Erwachsenenbildung, im Persönlichkeitsbildungsbereich. Das war auch, wo wir uns kennengelernt haben, zu dem Thema Brain Yoga damals. Mhm. Und ja, mein Weg hat aber immer auch bei der Pädagogik ganz nahe bei den Eltern, ganz nahe bei den Kindern, das Zuhause gehabt, weil für mich so dieser Schlüssel des Lebens oder meines Lebens ist, dass ich einfach sehr oft in meine Kindheit schauen muss. Und das hat mich nicht wirklich losgelassen. Seit 97, wo ich auch als Leiterin einer Tagesbetreuungseinrichtung Kleinkindgruppe tätig war und dann auch in einem Montessori-Kindergarten gewirkt habe, danach dann auch in verschiedenen Kindergruppen Umstrukturierungen vorgenommen habe, um Modelle einfach passender zu machen für die Kinder und für die Entwicklung der Kinder, war es für mich immer in diesen Jahren ganz wichtig, diese Verbindung auch herzustellen zwischen Kind und dem Menschen, der das Kind in der Zukunft sein wird. Weil ich halt mich selber in meiner Entwicklung immer so betrachtet habe, dass ich heute auch das bin, was natürlich auch zum Teil die Kindheit, aber auch die Gesellschaft, die Dinge, die eingewirkt haben, aus mir gemacht haben. Mhm. Und deswegen habe ich dann 2013 meine Ergebnisse der 17 Jahre Persönlichkeitsentwicklung, aber auch der pädagogischen Arbeit zusammengeführt in die TLI-Pädagogik, ein Modell entwickelt, das wir heute auch in Kleinkindgruppen und Kindergärten und teilweise auch in Schulen, Österreich noch nicht, aber Zukunft vielleicht auch etablieren, um Kindern ganz andere Möglichkeiten zu geben, aber auch Eltern und Pädagogen begleiten in ihrer eigenen Entwicklung, um hier auch Kinder gut begleiten zu können. Das heißt, mein momentaner Hauptpunkt, ja, so sagte schon das Wort kraftvoll, ich habe viele Themen, aber momentan ist mein Schwerpunkt die Lelek-Akademie, wo wir Menschen weiterbilden und ausbilden, Eltern wie auch die pädagogischen Berufe und natürlich auch die, wir gründen oder wir eröffnen Kleinkindgruppen und elementare Bildungseinrichtungen in Österreich, in Indien, in anderen Ländern dann auch schon, sind schon sozusagen vor der Tür, schauen wir uns an, wie es kommt. Wow. Das heißt, ein ganzes Rundes möchte ich gerne schaffen bis zu meiner Pension, die nicht stattfinden wird.
Ja, ich habe ein ähnliches Gefühl. danke auch für die Ausführung, und es klingt ja wirklich sehr, sehr interessant, vor allem wie du sozusagen deinen privaten Werdegang und deine Erfahrungen so einfließen lässt in das, was du beruflich machst. möchte gerne gleich in die Fragen einsteigen. Was bedeutet denn für dich das Wort Krise?
Naja, wahrscheinlich das, was alle sagen, dass sich schon langweilig für viele vielleicht anhört, dass Krise eine Chance ist. Also das, glaube ich, haben die meisten Menschen, sicher alle, die jetzt dieses Interview betrachten werden, da gehe ich davon aus, dass sie das auch schon wirklich erkannt haben. Mhm. Weil sonst beschäftigt man sich eigentlich nicht mit solchen Thematen wie Krisendebatten, wie Krisenfest. Was ich ganz stark merke, was für mich Krise bedeutet, ist auf der einen Seite eine Herausforderung, wo ich vielleicht dann nicht genau weiß, wie das dann ausgehen wird oder wo das hingehen wird, was nicht sozusagen in meiner Kontrolle ist. Das ist immer eine große Herausforderung für mich, weil ich ein Kopfmensch bin und gerne natürlich Kontrolle im Blick habe. Es bedeutet auf der anderen Seite aber auch für mich, wieder ganz nah zu mir zu kommen, wieder ganz nah zu dem, was will ich, wer bin ich, wohin möchte ich und was möchte ich vielleicht auch loslassen, woran ich festgehalten habe, weil es vielleicht schön war oder spannend oder attraktiv oder luxuriös, was auch immer jetzt in welche Richtung gehen. Und wo ich dann einfach merke, nein, eigentlich wollte ich das so gar nicht. Und diese Krise gibt mir eigentlich die Chance dafür. Das heißt, für mich ist Krise wirklich eine Chance, aber auch eine Herausforderung und immer auch die Möglichkeit, mich sozusagen in ein neues Entwicklungsstadium zu bringen. Ja, also viele sagen ja dieses von der Raupe zum Schmetterling. Ich bin aber eher so, die Schlange symbolisiert das halt besser, die sich halt immer und immer wieder häutet. Ich glaube nicht, dass es eine Einmal-Transformation ist, sondern ich glaube, dass es einfach so ein ständiger Prozess ist, wo man immer wieder zu sich zurückgeworfen wird und von dort dann einfach wieder weitergehen kann und wieder zurück und wieder weiter. Und das ist etwas, was ich einfach aus der Krise oder was ich als Krise für mich mitnehme und auch hineininterpretiere in die Krise.
Ja, also mir gefällt auch das Bild der Schlange gut, die sich immer wieder häutet in ihrem Leben, um wachsen zu können. Das muss man ja dazu sagen. In unseren Gefilden ist halt die Schlange meistens nicht so beliebt und der Schmetterling schöner. Aber ich glaube auch, dass es nicht so einen Moment gibt, wo man dann zum Schmetterling wird und dann fliegt man halt herum. Es wäre auch traurig, denn das Leben der Raupe ist, glaube ich, länger als des Schmetterlings. Soweit ich da in der Biologie bewandert bin. Und von daher, geht darum, sich immer wieder zu schälen, zu häuten. Wir haben das Bild der Schale auch schon öfter, des Schälens auch öfter gehabt und auch, oder das Bild der Schleier, die sich immer wieder lüften. Also ich glaube, da kann man aus dem Vollen schöpfen inzwischen und es ist Krise doch für jeden immer auch ein bisschen was anderes, aber die meisten sehen es auch als Chance oder sagen, es sind Zeiten der Herausforderung. Das finde ich auch wirklich gut und schön zu zeigen, dass wenn man sich bewusst mit Krise auseinandersetzt, bewusst mit Wachstum und Entwicklung, dass Krise dann nicht traumatisierend sein muss. Das ist, glaube ich, der Kern. Gleich zu meiner nächsten Frage. Corona, wir sind so mittendrin. Hat dich Corona in eine Krise gestürzt?
Jein. Also so wirklich jetzt in die Krise, dass ich sage, ich weiß jetzt gerade gar nicht und ich habe überhaupt nicht die Kontrolle jetzt von dem, was ich auch vorher gesagt habe, was Krise für mich bedeutet, eher nicht. Aber es gab sehr, sehr viele herausfordernde Schritte in der Krise. Das wirklich größte Thema war, wie du weißt, mein Mann ist Inder. Das heißt, wir sind von zwei verschiedenen Nationalitäten. Wir leben auf zwei verschiedenen Kontinenten. Ja, normalerweise reisen wir hin und her. Und aufgrund der Situation, dass wir halt auch sozusagen einer schon vorfliegt, der nächste nachkommt, sehr oft dann halt auch ein paar Wochen getrennt sind. Und das war halt zu diesem Zeitpunkt gerade, wie die Corona-Phase angefangen hat am 16. März, dass die Flughäfen gesperrt wurden. Ich habe aber die Lelek-Akademie hier, die natürlich gerade in einer Krise oder in einer Gesundheitskrise, die es ja geworden ist, die Führung braucht, konnte natürlich nicht in Indien bleiben. Und mein Mann, der in Indien seine Firma hat, musste natürlich in Indien bleiben. Das heißt, das war eigentlich so, dass wirklich sehr herausfordernde, weil wir beide bei der Trennung schon nicht gewusst haben, wann wir uns wiedersehen werden und natürlich auch dann dieser Prozess, um das dann auch auszuarbeiten, wann kann wer wie wieder fliegen, unter welchen Kriterien, und das hat dann sehr, sehr lange gedauert, eigentlich bis September, Und das war eine sehr herausfordernde Zeit, muss ich sagen. Also das hat schon wirklich an meinem Nervenkostüm ein bisschen genagt, also ein bisschen stark genagt, viel mehr als die beruflichen Herausforderungen, weil das Getrenntsein gerade in einer Krise von jenem Menschen, der einem den meisten Halt gibt, halt auch schon nochmal eine große Herausforderung. Auch wenn es jetzt alle digitalen Medien gibt und wir die natürlich exzessiv genutzt haben, das möchte ich auch sagen, ist es letztendlich etwas anderes, einen Menschen an seiner Seite zu wissen, als nicht. Ja, und das wird uns auch weiter begleiten, weil wir haben eben die Unternehmen auch auf zwei Teilen dieser Welt, zwei Kontinente und müssen damit auch wirklich fliegen. Das heißt, das wird auch in Zukunft eine unserer großen Herausforderungen sein, solange bis das sich wieder gesettelt hat zu einem gewissen Maß, dass wir zu einer neuen Normalität kommen, wo wir dann wissen, wie die Dinge wirklich sozusagen laufen. Ja? Also das war schon herausfordernd. Beruflich, ja, natürlich hat es ein großes Tief gegeben. Natürlich sind die Umsätze zurückgegangen. Ich denke mir, das wird heuer kaum ein paar Bereiche. Ich denke, die essentiellen Businesses werden wahrscheinlich einen Aufschwung haben, aber ansonsten wird man das in vielen Branchen sehen. Die haben es gut gemeistert. Das war nicht wirklich eine große Krise für mich, weil da habe ich jetzt schon Training. Das war mal eine Krise in der Vergangenheit. Ja. Aber jetzt wissen wir, wie wir die Dinge gut bewegen und da sind wir sehr gut unterwegs. Mhm. Ja.
Super. Ja, da sieht man auch, wie unterschiedlich die Lebensbereiche sind und was sich wo was einen wo in eine Krise bringen kann. Ja. Weil wenn es geschäftlich nicht läuft, kann man noch sagen, okay, das kann man drüber tauchen, aber wenn es dann ins Persönliche geht und in die Emotionen und in das Lebenskonzept eigentlich, ja, dann können dieselben Umstände ganz, ganz anders wirken. Wenn du jetzt so zurückdenkst, du hast schon erwähnt, das war nicht die erste Krise, was glaubst du, welche Lebensphase war für dich die anstrengendste? Und gleich die Zusatzfrage, was glaubst du, was dir geholfen hat, da durchzugehen?
Also rückblickend, und das ist natürlich jetzt an einem Punkt des Lebens, wo man sagen kann, mein Leben wird sich wahrscheinlich gerade so teilen in der Hälfte, ja, ist natürlich die Frage, was wir kommen, aber rückblickend ist es sicher so, dass aus all den Phasen oder Krisensituationen, die für mich die anstrengendste war eigentlich die Jugend, also die Jugend, auch zum Teil die Kindheit, weil der Unterschied, dass es eigentlich sehr einfach erklärt ist, dass ich damals keine Tools hatte, wie ich mit Krisen umgehe. Und dadurch natürlich bin ich da schon auch mal, ich kann mich schon erinnern, mit 18 Jahren war ich schon in einer leichten Depression auch, wo ich so einfach nicht raus konnte aus meinen Situationen, Lebenssituationen, nicht gewusst habe, wie das funktioniert und auch keine Perspektiven gesehen habe. Und das war eigentlich bei allen, also es gab Krisen, die jetzt, wo manche sagen, wow, das ist ja viel dramatischer. Ja, also wenn du sowas erlebst, also ich habe mich dann mit sehr jung schon selbstständig gemacht und das natürlich vollkommen ohne irgendwelche Erfahrungen, musste dann auch mit wehen Auge das wieder beenden und auch mit vielen finanziellen Verlust zu diesem Zeitpunkt. Hat natürlich nichts gebracht, bin wieder selbstständig geworden. Mittlerweile weiß ich, wie die Dinge gehen, aber das war alles Lernen. Ja? Da habe ich nicht wirklich, war auch nicht einfach die Situation, aber es war ein Lernen, wo ein Wachsen entstanden ist. In den jungen Jahren war es einfach so, dass in meiner Umgebung Menschen nicht gewusst haben, wie man mit Krisen wirklich umgeht. Man hat versucht, sie zu vermeiden. Ja, und ich bin halt scheinbar ein geborenes Naturell, das Krisen liebt und Herausforderungen und Veränderungen natürlich dann auch in diese Situationen sich begibt. Und da war es schon so, dass ich da oft nicht, also einfach keine, ich hatte einfach keine Tools. Und das war für mich die kritischste Zeit. Also wirklich jetzt auch vom psychischen Wohlbefinden und mentalen, also auf allen Ebenen habe ich da wirklich gemerkt, das ist auch der Grund, warum mir das so wichtig ist, dass wir Kindern diese Dinge geben, in die Hände geben, weil das einfach die Sicht auf die Welt vollkommen verändert. Ja. Ja, meine Perspektive war damals wirklich gering. Ja, das war nicht wirklich so, dass ich mir gedacht habe, okay, da gibt es jetzt noch was Schöneres, das auf mich warten könnte, als das, was für mich geplant ist, sozusagen. Ja?
Wie bist du da rausgekommen?
Einerseits durch Krankheit, Also ich habe schon mit 18 Jahren wirklich ganz massive Gastritis-Phänomene gehabt, wo ich zum Teil nicht einmal Wasser trinken konnte. Habe aber natürlich auch zu dem Zeitpunkt schon stark geraucht, also mich da auch jetzt in die verschiedensten Süchte natürlich begeben. Also wirklich ein sehr turbulentes Jugendzeit hinter mich gebracht. Und ja, ich habe dann mit 19 Jahren, natürlich, weil ich auf der anderen Seite auch sehr stark war, eigentlich schon eine Führungsrolle angeboten bekommen, nämlich die Leitung einer Kleingruppe. Und da war natürlich jetzt plötzlich Verantwortung für 30 Kinder, für ein Team. Und auf der anderen Seite, was das Gute war zu diesem Zeitpunkt auch, dass wir hier sehr regelmäßig Führungskräfte-Coaching hatten und Trainings hatten. Ich habe selbst dann auch, weil ich einfach diese Verantwortung gesehen habe und ja, einfach ein sehr verantwortungsvoller Mensch immer war, auch wenn ich trotzdem mein Leben, meine Jugend sehr ausgelebt habe, in dieser Zeit auch selber entschieden, dass ich mir einfach das gerne anschauen möchte mit Psychotherapeutin, mit Coach, mit Lebensberatung. Habe da über 3, 4, 5 Jahre wirklich ganz intensiv Zeit verbracht und bin so auch dann zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe es in der Hand. Das heißt, wenn ich nichts kontrollieren kann, ich kann mich kontrollieren. Ich kann meine Emotionen, meine Entscheidungen, meine Zukunftsperspektiven, meine Ziele, meine Strategien, das ist alles in meiner Hand. Und das war eigentlich so der Start der Transformation, könnte man sagen. Ja, ich bin dieser Krise, dieser Kindheit- und Jugendkrise extrem dankbar, muss ich auch sagen. Weil erstens, es hat mir einen ganz, ganz großen Auftrag für dieses Leben gegeben. Ja? Denn das, was da jetzt sozusagen war, dass ich einfach in einer Situation als Kind auch war, wo ich gesehen habe oder als Jugendlicher, Menschen können meine Konflikte nicht lösen oder haben auch selber da keine Mechanismen, hat mir einfach auch die Chance gegeben, mir zu überlegen, was braucht es eigentlich? Ich wollte ursprünglich gar nicht in den pädagogischen Beruf gehen. Es hat sich irgendwie einfach ergeben, ich wollte eigentlich Juristin werden, weil mir war das Recht der Menschen immer total wichtig, also für die Gerechtigkeit der Menschen zu kämpfen. Und es war aber sicher auch so eine Art Gottesführung, könnte man sagen, dass ich dort gelandet bin, weil sonst könnte ich die Arbeit nicht machen. Also mein Leben plus die Ausbildung plus meine Erfahrungen machen es möglich, dass das, was heute entsteht, entstehen kann. Es wäre wahrscheinlich für niemand anderen möglich. Es wäre möglich, dass Menschen andere Dinge machen, aber genau das hat einfach auch diese Vergangenheit gebraucht. Ja. Genau.
Ich finde das sehr interessant, dass die Jugendzeit immer wieder genannt wird, auch in den Interviews. Und ich muss sagen, es tröstet mich, denn ich habe, ich glaube, wenn man nicht darüber spricht, dann ist das eigene Erleben immer etwas, das in einer Form einzigartig bleibt und wo man sich, glaube ich, auch ein bisschen alleine fühlt. Und wenn ich das jetzt so höre, mir ist es sehr ähnlich gegangen. Ich habe auch sehr turbulent, sagen wir mal so, und sehr früh schon so über den Sinn des Lebens nachgedacht und eben Persönlichkeitsentwicklung durch Lesen und durch Reflexion und so auch schon begonnen und durch Schreiben, also das Schreiben, was ja mir sehr, sehr am Herzen liegt, kam einfach schon sehr früh. Und jetzt ist es auch so eine Verbindung aus dem, wo ich meinen Leidensdruck gehabt habe oder hatte und Lösungen gefunden habe, wo ich jetzt sage, okay, und das ist jetzt das sozusagen, was ich hinaustrage in die Welt und wo andere von mir profitieren. Und ja, es ist einfach schön zu hören, dass die Jugend einfach für viele ein Knackpunkt ist und dass man damit nicht allein ist. Ja. Schön.
Ja, aus der entwicklungspsychologischen Sicht ist es ja auch ganz selbstverständlich, weil es ist so dieses Erwachsenwerden, es ist diese Transformationsphase vom Kind vom sozusagen auch zum Teil abhängigen Menschen zum Unabhängigen.
Ja.
Das heißt, das ist halt dann auch immer die Frage, wie das nahe Verhältnis Mutter-Vater ist, wie diese Phase dann sich auch gestalten kann.
Ja.
Und ich habe heute eine traumhafte Beziehung zu meiner Mutter und auch mein Vater ist vor 2 Jahren verstorben, aber auch eine sehr, sehr gute Beziehung zu meinem Vater gehabt, weil ich durch diese Selbsttransformation einfach auch viel verstehen konnte, warum, wie, was.
Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig.
Reaktionen als Kind zeigt, warum auch Eltern vielleicht gewisse Reaktionen zeigen. Und das ist eh auch, glaube ich, ein Prozess, der dazugehört. Aber es gehört auch dieses, ja, wirklich eine eigenständige Person zu werden. Das ist ein lebenswichtiger Schritt. Ja. Wenn das nicht stattfinden darf, ja, dann, und das ist das Schöne, das durfte zum Beispiel bei mir stattfinden, ja, anderen, auch wenn es doch sehr ruppelig war. Aber es ist, hat natürlich schon dazu beigetragen, dass wir überhaupt einmal verantwortungsvolle Menschen geworden sind. Weil sonst würden wir immer noch kindhaft handeln und diese Verantwortung zum Beispiel nicht übernehmen, die wir natürlich für unser Leben übernehmen müssen.
Ja, stimmt. Du hast es vorher schon angesprochen und ein bisschen schon darüber gesprochen, aber es geht jetzt auch nochmal um die Ressourcen. Wir haben ja alle so Ressourcen, wir kommen mit gewissen Ressourcen auf die Welt. Das sind so Dinge, wo ich sage, ich habe schon als Kind das und das gemacht. Aber so wie du das jetzt auch beschreibst, natürlich, es sind Herausforderungen im Kindheitsalter, im Jugendalter, die uns prägen, wo wir Fähigkeiten und Ressourcen entwickeln, wo wir sozusagen unsere Tools bauen. Was glaubst du, was ist die Fähigkeit oder die Ressource, die dir hilft, jetzt auch durch Krisen durchzugehen?
Also ich kann es jetzt nicht auf eine definieren, sondern es sind einfach, es ist die richtige Toolbox, die ich letztendlich habe, kann man sagen, ja. Also das eine ist ganz bestimmt, ich bin mit enorm viel Lebensenergie geboren. Das hat sich dadurch gezeigt, dass ich mit 6 Monaten das Gitterbett durchgetreten habe und es vor die Tür geschoben habe, selbstständig, im Gitterbett schiebend, sodass meine Mama die Tür nicht mehr öffnen konnte. Also wirklich eine Kraft, also ganz viel Energie, wenig geschlafen. Ich habe eine liebe Kollegin in Kanada, die gerne zu sagen pflegt, ich bin so wie das Duracell-Haserl. Ja, das ist so, man mich beobachtet, ich agiere und am Abend irgendwann ist die Batterie leer. Dann falle ich um Schlaf und wenn ich aufwache, bin ich aber schon wieder wie dieses Duracell-Haserl. Ja. Also ich denke mir, das ist ein Gottesgeschenk, das ich einfach habe, diese Lebensenergie, für die ich total dankbar bin, weil sie so viele Möglichkeiten einfach auch bietet. Ja. Mein Mann zum Beispiel ist genau das Gegenteil, aber er ist das Gegenteil von mir. Er läuft sehr langsam an in der Früh zum Beispiel, braucht dann auch seine Zeit, muss auch seinen Tag vollkommen anders planen. Also ich denke mir, das ist gerade in Krisen etwas, das mir sehr hilft, weil ich halt sehr schnell viel Energie zur Verfügung habe und ich hoffe, sie ist mir lange geschenkt. Ja. Das ist das eine. Das zweite ist sicher auch, also meine gesamte Kindheit. Ich muss das wirklich so sagen, alles, was ich in meiner Kindheit erlebt habe und jeder von uns hat viel erlebt, das sind heute wirkliche Tools, auf denen ich aufbauen kann. Da sind so viele Erfahrungen drinnen, die zwar scheinbar kleine Erfahrungen waren, aber heute natürlich im Großen wieder strategisch angewendet werden können. Und da sehe ich schon auch einfach, dass ich ein Stratege, ich bin ein totaler Stratege, der Dinge durchdenkt. Also ich liebe es zu denken, was wäre, wenn, dann. Also das macht, dann folgt das. Wenn ich das mache, dann folgt das. Wenn ich das mache, dann folgt das. Dass ich auch so ein bisschen einen Weitblick gelernt habe zu haben, darüber, dass wie halt verschiedene Dinge auf mein Leben sich auswirken, auf das Leben der Menschen um mich herum, auf die Menschen, für die ich auch Verantwortung habe als Dienstgeber. Also das hat auch so eine Qualität von wirklich dieses Verantwortungsbewusstsein, das ich da spüre, dass da schon auch da ist in dem Sinne, dass ich doch ein Kopfmensch bin und nicht so emotionell entscheide. Ja. Dass ich dann, auch wenn ich vielleicht schnell wütend bin, also bin schon auch emotionell, aber trotzdem dann gleich was mache, sondern mal warte und das durchdenke. Ich denke mal, das ist eine der wichtigsten Qualitäten, glaube ich, die mich dann doch schon in vielen Punkten nochmal gut korrigiert hat in einer Krise.
Schön, auch so diesen Bogen zu spannen über und ich glaube, es macht auch was, wenn man darüber nachdenkt, was einen denn so einzigartig macht in seinem eigenen Leben. Jede Krise hat was Schlechtes und was Gutes und es gibt das eine oder das andere nicht. Ich rede sehr gerne von Geschenken, die mir die verschiedenen Lebenssituationen gebracht haben. Was glaubst du, was war denn dein größtes Geschenk aus einer Krise heraus?
Ja, da würde ich jetzt einfach nur ein paar Jahre zurückgehen. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Und zwar, ich habe ja, wie schon erwähnt, habe sehr lange für eine internationale Non-for-Profit-Organisation in der Erwachsenenbildung gearbeitet. war viel ehrenamtlich, war eine großartige Arbeit. Also ich konnte da ganz, ganz viel lernen, habe eine tolle Mentorin an meiner Seite gehabt. Das Coaching allein hätte so viel Geld gekostet, wenn man sich in dem Fall so coachen lässt. Also das möchte ich keinen Fall missen. Und ja, es war einfach meine ganze Lebensenergie, meine ganze Lebenszeit, alles war in diesem Projekt. Und ich war dann auch am Ende die persönliche Assistenz. Und wie denn die Mentorin verstorben ist, natürlich haben die Organisationen plötzlich die Verantwortung übernommen. Und meine Rolle hat sich eigentlich in Luft aufgelöst. Es brauchte keine persönliche Assistenz mehr und ich war aber auch in der Editorrolle. Ich habe ja einige Bücher geschrieben, schon davor in Editorrolle mit ihr gearbeitet und auch das war nicht mehr notwendig. Und das war so eine Krise, wo ich mir gedacht habe, puh, was mache ich jetzt? Ja, also ja. Das war wieder so dieses, also da war so plötzlich alles weg, wofür man ja fast 10 Jahre Zeit investiert hat. Und da war, also es gäbe die TLI-Pädagogik, mein Engagement in der Pädagogik heute nicht so, wäre das nicht passiert.
Ja.
Weil natürlich meine Frage nach dem wieder, okay, was ist jetzt wirklich für mich das prioritär Wichtigste, sich gestellt hat. Ist das prioritär Wichtigste, dass ich eine andere Organisation mit deren Vision nach vortrage? Oder ist es das, was ich aus meiner Sammlung an Persönlichkeitsentwicklung, an dem, mit der Pädagogik, mit der Arbeit mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Pädagogen, was ich da jetzt eigentlich in mir drinnen habe an Wissen, dass ich das nach außen trage. Und die große, also wirklich jetzt so, es gab die Lelek-Akademie schon davor, auch die Tele-Pädagogik hat sich schon gesammelt, aber so wirklich ab 2013 kann man sagen, habe ich begonnen, den Fokus darauf zu legen und dann 2016, nachdem sie verstorben ist, war es ganz klar, eigentlich war das immer meins. Ja, alles, was, also meins zu tun, nämlich die Frage, was ist wirklich mein Platz, was ist meine Aufgabe? Ja? Weil genau ausdrückt, also die TLI-Pädagogik könnte ja nur von mir so getragen werden, wenn ich meine Zeit da voll reinlege und nicht meine Zeit woanders. Habe. Ja. Und das war so ein großes Wiff, der hat 1-2 Jahre gedauert, bevor ich da wirklich nicht drauf einlassen konnte, weil ich natürlich immer das Gefühl auch gehabt habe, ich habe eine Verantwortung dort, ja, das Thema Schuldgefühl, aber wo ich einfach sehe, dass eigentlich das nie getrennt voneinander war. Es ist eigentlich das Gleiche, ja, nur die Frage, durch welchen Organismus, das heißt, durch welche Organisation, durch welche Arbeit gebe ich das dann auch nach außen oder trage ich das nach außen? Also die Firma oder eine Organisation gibt mir immer nur die Form, etwas, was mein Bedürfnis ist, nach außen zu tragen. Und ich habe das halt durch diese Organisation gemacht, jetzt mache ich es durch meine Organisation. Aber das, was nach außen getragen wird, ist letztendlich genau das Gleiche. Und ja, man könnte sagen, meine ganzen letzten 4-5 Jahre, wo ich doch auf internationalen Bühnen gesprochen habe, wo doch jetzt 6 Bücher schon entstanden sind, das wäre sicher nicht in dem Tempo gewesen oder in diesem Fokus gewesen, wäre das andere nicht einfach wie ein Kartenhaus zusammengekommen. Ja. Also das sehe ich so wirklich als ein Wow, ja, heute. Es war eine intensive Phase, also emotionell wirklich ein komplett, das war wirklich von der Raupe zum Schmetterling, könnte man sagen, weil da ist nichts mehr übrig von dem, was vorher war. Ja, das war so wirklich eine vollkommene Transformation. Und wieder genau das, was ich am Anfang gesagt habe, was mir so stark einfach bewusst geworden ist, man nimmt ja immer nur das mit, was die Erfahrungen, die Stärken, die Fähigkeiten, das ist, was da in uns drinnen passiert, das Außen sind ja letztendlich nur unsere Mechanismen, unsere ja, unsere Dinge, die wir bewegen, um uns sichtbar zu machen.
Ja. Ja. Also, ich kenne das auch, dieses, wenn auf einmal alles wegfällt, ist es im ersten Moment wirklich anstrengend, aber das Schöne ist, es geht immer weiter. Also, die Sonne geht jeden Tag auf. Es ist ein neuer Tag und mit 24 neuen Stunden, wo ich gerne auch mehr gehabt hätte. Früher, Gott sei Dank, bin ich da, ich bin inzwischen sehr happy mit diesen 24 Stunden und schaue auch auf genug Ruhe, aber es ist das, glaube ich, einfach sich bewusst zu machen, dass es, dass sich Neues öffnet dann und Neues öffnen kann und Neues zeigen kann. Schön. Wir wünschen uns ja grundsätzlich keine anstrengenden Zeiten. Ich komme zur letzten Frage, aber passiert doch. jeden Tag das Potenzial für Stress, das Potenzial dafür, dass etwas passiert, was unvorhergesehen ist, sei es jetzt im näheren oder im weiteren Umfeld. Wie begegnest du Stress und Unsicherheit?
Naja, ich möchte jetzt noch kurz zu deinem Statement zurückkommen, dass wir uns grundsätzlich eben nicht wünschen, dass Dinge sozusagen auf uns zukommen. Ich glaube, ich bin da schon ein Mensch, der das gerne mag. Ja, also wenn ich da jetzt wirklich ehrlich bin mit mir, ich mag das Leben, das immer gleich abläuft, eigentlich nicht. Das ist mir zu langweilig. Ja. Ist wahrscheinlich auch mein Naturell. Ich war immer neugierig, es haben mich immer neue Dinge interessiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt so viel Großartiges auf der Welt und manchmal nur so wenig Zeit, wie du das jetzt sagst. Und warum nicht mal was ganz anderes machen? Also ich bin da wirklich sehr, sehr positiv all diesen Dingen. Also wenn das kommt, dass ich sage, wow, das ist spannend, was könnte ich daraus machen oder wie könnte ich es anders machen? Bei mir wird es dann, wo ich nicht so flexibel bin, das ist immer das Privatleben. Ja, also was ich nicht gern habe, wenn Menschen sich in meiner Umgebung verändern oder wenn Beziehungen sich verändern, was aber natürlich auch passiert. Da habe ich, also mein Umgang damit ist, dass ich versuche, sehr präventiv zu sein. Ja, also ich habe gelernt, nicht abzuwarten, bis etwas passiert, sondern kleine Zeichen zu hören. Mache ich mittlerweile auch im Business, muss ich sagen, dass ich schon die kleinen Zeichen versuche zu erkennen, also sehr viel Feinfühligkeit hineinzubringen, dass da einfach auch schon im Vorfeld wieder Dinge sich gemeint oder dass man gemeinsam eine neue Richtung einschlagen kann, dass nicht dieses große Wumm kommt. Also ich habe das immer wieder, dieses große, wo halt Dinge zusammenbrechen und zerfallen in verschiedenen Bereichen. Glaube aber mittlerweile sehr stark daran, dass es dort passiert, wo ich einfach entweder nicht hinschauen mag, weil ich einfach vielleicht auch Angst vor der Konfrontation habe oder einfach, wie es jetzt mit der Gesundheitskrise war, dass halt auch manchmal Dinge im Außen wirklich vollkommen unberechenbar einen Dinge aus der Hand reißen. Und deswegen sind so, also für mich sind die kleinen Momente sind eigentlich das Wichtigste geworden. Also wenn ich jetzt sage Stress und ich habe jetzt einen Tag, der wirklich voll ist und da ist für mich nochmal zu unterscheiden zwischen, es gibt morgen, da wache ich auf, weil ich weiß, heute ist in diesem neuen Projekt etwas zu tun, was ich total gerne mache und ich bin um 3.45 Uhr munter. Der Wecker ist nicht auf 3.45 Uhr gestellt, er ist auf 6 Uhr gestellt, aber ich bin einfach so munter, weil ich es wie bei einem, weiß nicht, ich denke immer an das Kind halt auch, das beim Geburtstag nicht warten kann oder bei Weihnachten nicht warten kann, ja, weil ich dann einfach schon so, ich möchte, dass das sofort passiert. Also da bin ich sehr kindlich geblieben, muss ich sagen. Natürlich, wenn Dinge sind, wo man, die man nicht möchte, die man gern verhindern möchte oder hinausschieben möchte, das sind dann die Stresstage, die nicht so optimal für mich sind, wo ich auch merke, die kosten mir Kraft. Und da sind aber diese kleinen Momente ganz wichtig. Da ist es für mich an so einem Tag ganz wichtig, dass ich eben die Zeit habe, mich hinzusetzen und eine Tasse Tee zu trinken oder Kaffee zu trinken. Dass ich halt da wirklich auch mir Zeit nehme, ein schönes Gespräch mit meiner Mama, mit meinem Partner, mit wem auch immer zu führen. Dass ich mir da vielleicht auch eine Zeit einplane, wo ich ein kurzes Telefonat mit einer lieben Freundin habe. Das heißt, da sind mir diese kostbaren, also die uns, wo wir im Nachhinein auch oft denken, wir haben Momente vielleicht dann nicht ausgenutzt. Ich habe das jetzt gerade wieder so nicht selbst erfahren, aber durch eine wirklich liebe Bekannte, deren Partner innerhalb von 3 Wochen verstorben ist. Traumhafte Beziehung, keine Vorzeichen, Herzinfarkt, bei Herzinfarkt, Krebsdiagnose, also wirklich ganz, ganz schnell gegangen. Und das ist für sie wirklich so ein Zuwas, wo das Kartenhaus zusammenfällt, aber wo ich auch von ihr jetzt ganz viel sehe, wo sie einfach auch sagt, schau, dieser Moment, da waren wir da, da waren wir da, da waren wir da. Das sind dann auch diese kleinen Momente aus der Vergangenheit, die uns dann Halt geben durch solche Phasen und die ich halt auch versuche wirklich zu zelebrieren. Wir leben ja, wie ich dir gesagt habe, auch in meiner Beziehung, wir leben auf 2 Kontinenten. Das heißt, wir sind zusammen. Mein Mann reist am meisten schon so 3 Wochen vorher nach Indien. Ich fliege dann nach und umgekehrt. Und das sind halt dann auch immer diese letzten Tage, bevor einer fliegt, ja, wo wir dann auch oft wirklich so ganz bewusst uns einfach nur hinsetzen und gemeinsam einen Tee trinken. Also diese Momente zu zelebrieren, die geben total viel Kraft und helfen einem dann auch durch Zeiten, die man vielleicht nicht so gern hat. Das ist für mich heute viel bedeutender geworden. Also früher war es eher so, da weiß ich nicht, die neue Jacke und irgendein schönes Auto und sonstiges. Und heute sind es wirklich diese kleinen Momente geworden, die so kostbar sind, dass ich sage, also die möchte ich einfach nicht missen. Und die kann mir auch niemand wegnehmen.
Mhm. Ja. Na schön. Ja, und was für eine feine Antwort auch, ja, dass man da den Fokus einfach auf darauf lenkt, was einem Kraft gibt. Und dann aus dieser Kraft dann schöpft, wenn man konfrontiert ist mit etwas Anstrengendem.
Natürlich mache ich auch Meditation. Das ist nach wie vor ein Teil meines Lebens. Ich versuche jeden Tag 1,5 Stunden in der Früh für mich Zeit zu haben, wo ich wirklich meditiere, mein Wasser, heißes Wasser in Ruhe trinke, wo ich lese, ja, natürlich auch dann dementsprechend, was gerade so die Lebenssituationen sind, die mir Stress auch kosten oder halt ins Leben bringen, dass ich halt schaue, dass ich auch in dem Bereich, vielleicht gerade jetzt, wenn ich merke, okay, gut, ich gerade denke ich mir, okay, dieses Projekt, okay, jetzt haben wir 3 elementare Bildungseinrichtungen, werden wir eröffnen in den nächsten Monaten, in den nächsten 1,5 Jahren. Wie werden wir damit umgehen? Wie wird das finanziell sein? Und. Dann habe ich halt auch auf der anderen Seite die Bücher, wo es halt genau um diese Themen geht. Das heißt, ich schaue schon auch, dass ich natürlich kompensierende Faktoren reinbringe, wenn die Zeit halt auch so eine Zeit ist, wo ich merke, dass Stress manchmal auch wirklich energieraubend ist. Ja, natürlich, das ist auch ein Teil unseres Lebens. Ja, ich habe für mich das Gefühl einfach gewonnen, dieses langsam werden ist wirklich wichtig. Ja, und ob das jetzt die Meditation ist oder das Hinsetzen für den Tee oder das einfach mal nur 5 Minuten rausschauen im Garten. Ich liebe es, wenn die Sonne reinfällt. Mein Mann macht das auch. Der sitzt jetzt mit der kurzen Hose drüben bei der Terrassentür, weil da fällt nämlich die Sonne rein, ja, und schaut einfach nur im Garten raus, während er seine Telefonate macht und lässt die Sonne bei Wintertemperaturen auf seine Füße strahlen.
Das ist ja sehr frühlingshaft. Ich war ja auch schon draußen mit Pino und 11 Grad. Also,
heute ist es Jacke. Abend, da macht es jetzt schon tagelang. Also jeden Tag, wo die Sonne scheint, aus einem naturelles, sonniger, aus einem sonnigen Land kommen der Mensch. Aber das sind so diese Dinge, die einfach so parallel zu dem, was man halt viel zu tun hat, doch wieder auch eine Balance schaffen, und zwar sofort. Also ich habe Zeiten zum Beispiel gehabt, da habe ich wirklich durchgearbeitet, Nächte durchgearbeitet, um etwas abzugeben um 6 in der Früh, weil es da einfach verlangt war. Und da habe ich zum Beispiel dann meinen Körper in eine liegende Position gebracht. Manche würden einschlafen. Ich habe wirklich den Körper in eine liegende Position gebracht, den Laptop auf den Schoß geklatscht und geschrieben und meinem Körper gesagt, du darfst dich jetzt ausrasten, Hirn dich brauche ich, Hände euch brauche ich. Also ich meine, das kenne ich auch. Ja. Aber das sind schon sehr kraftraubende Phasen, die versuche ich heute wirklich kurz zu halten. Also ich habe sie, aber das sind halt dann 2-3 Wochen und dann fahre ich aber wieder runter. Also die Balance, ich meine, das bringt vielleicht auch das Alter. Ja, also wenn man das mit 30 Jahren macht, man andere Dinge vielleicht auch. Ja. Aber ich habe schon dieses Gefühl, jetzt auch wieder ganz stark mit mir im Einklang zu sein. Das habe ich damals nicht gehabt zum Beispiel. Da war es wirklich auf Go und Du und jetzt hast du die Chance, eine Karriere zu machen. Also es war wirklich stark da. Jetzt ist es eher so, dass ich sage, mein Tempo, meine Geschwindigkeit, meine Werte, ja, die ich nicht, also ich will keine Kompromisse für meine Werte eingehen und so auch gerne ein bisschen langsamer. Ja.
Ich glaube, du sprichst da auch noch was Wesentliches an. Es ist immer wichtig, anzupassen, auch was man gerade braucht. In jeder Lebensphase ist es ein bisschen was anderes als 18-Jährige, als 25-Jährige, als 35-Jährige, als 45-Jährige. Hat man andere Bedürfnisse, hat man andere Lebenskonzepte auch. Und das dann auch immer anzupassen und sich nicht selbst als starres Konzept anzunehmen, wo man sagt, das ist doch immer gegangen. Also für mich wäre zum Beispiel diese Sache, dass, also wenn mein Körper müde ist, ist mein Hirn auch müde. Ja. Und für mich, ich habe gemerkt, oft reicht es mir, wenn ich beim Lernen zum Beispiel, wenn ich dann sitze und schreibe und dann merke, ich bin müde, auch reicht es mir, wenn ich nur die Augen zumache und einfach dem nachgebe und sage, puh, ja, und dann lege ich mich kurz hin. Oft bin ich nach 5 Minuten wieder frisch, ja, und merke, okay, jetzt kann ich weitermachen. Manchmal schlafe ich eine halbe Stunde oder Stunde. Was ich gelernt habe, ist, das einfach zu akzeptieren, anzunehmen und dem nachzugeben, was jetzt gerade im Moment gebraucht wird. Denn müde weiterzumachen bringt überhaupt nichts, also mir nichts. Da geht nichts weiter. Es bringt viel mehr, wenn ich eben diese 5 Minuten oder diese 30 Minuten mir nehme und da wirklich eine Pause mache und sage, okay, jetzt mache ich nichts oder ich mache 2 Stunden Pause und koche was oder kümmere mich um irgendwas anderes. Oder was auch bei mir hilft, ist, dass ich sage, ich kann mich jetzt nicht konzentrieren, ich mache eine andere Arbeit, die mich anders fordert. Und das sind, glaube ich, einfach Dinge, die man mit der Zeit lernt, die man durch Beobachtung lernt und die man vor allem durch Akzeptanz lernt, dass man sich selbst eben als den einzigartigen Menschen sieht, der man ist, mit eben den einzigartigen Bedürfnissen und aber auch Fähigkeiten.
Ja, ist sehr spannend, weil du das Wort einzigartig so oft verwendest. Ja, ich habe ja ein Buch, das ich geschrieben habe, das heißt, ja, Kind, du bist einzigartig. Mhm. Und das ist ja auch genau das. Wir gewöhnen ja letztendlich schon in der Kindheit, also viele gewöhnen in Kindheit schon Kindern ab, sich als einzigartig zu betrachten. Ja? Mhm. Und in unserer Generation war das ja noch ganz stark, einfach auch ein ganz normaler Erziehungsstil und parallel natürlich auch das Schulmodell war so. Mhm. Jetzt kommen ja schon neue Modelle rein, aber man verliert so seine Einzigartigkeit und wird so einer von allen. Ja? Mhm. Alle werden gleich benotet, alle haben auf den gleichen Wissensstand zu kommen und so. Also es wird immer dieses Gleich und dann irgendwann kommt man eben genau zu diesem Punkt, wo die Frage eben ist. Und das ist, glaube ich, auch die Krise. Das ist eine ganz große Chance dafür, dass man eben wieder sagt, okay, aber wer bin ich? Was bin ich? Ja, also weg von diesem, das ist das, was wir sein sollten. Ja? Mhm. Und du erwähnst das Wort heute so oft, dass ich jetzt wirklich mehrmals daran gedacht habe. Ja, genau. Das einfach wirklich, genau das ist, es geht ja genau um das, ja, dass wir eben nicht unsere Einzigartigkeit verlieren, dass wir es gar nicht verlieren. Ja? Und ansonsten müssen wir uns nämlich wieder mit der Persönlichkeitsentwicklung ganz intensiv über Jahre, das ist für mich eben dieses Zusammenspiel. Ja? Es geht nicht darum, jetzt im Großen oder Ganzen so, was Kinder an Wissenstools bekommen, so es geht eigentlich mehr darum, was sie im emotional-sozialen auch bekommen und ob sie als Erwachsener noch einzigartige Menschen sind, die sich wirklich ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen können und suchen können und wissen, wo sie hingehören und was ihr Platz ist und wo sie gut sein werden und wo sie sich entwickeln wollen und wo ihre Stärken sind oder ob das wirklich so dieser Einheitsbrei ist, wie sie halt erlebt habe, ob ich jetzt in Schweden war oder ob ich jetzt im Waldviertel in den Familien, bei den Verwandten, Bekannten frage oder ob das jetzt in Indien ist, wo alle sagen, naja, wenn sie es dann im Bachelor endlich haben, sie haben eigentlich keine Ahnung, was sie jetzt mit ihrem Leben anfangen wollen. Und das ist einfach so ein Zeichen, dass es so weit weggegangen ist von der Einzigartigkeit, weil der einzigartige Mensch kennt seine Stärken. Er weiß einfach, mir sind soziale Berufe, das liegt mir, das ist meins, da will ich sein. Und nicht zu sagen, ich bin eigentlich ein sozialer Mensch, aber die Karriere mache ich im Immobilienmarkt, ja, weil da kann ich Geld verdienen. Das sind diese Verschiebungen, wo ich einfach denke, ich glaube, jeder kann viel Geld machen, erfolgreich sein, sich positionieren in jedem Bereich. Ja, also es ist einfach verloren gegangen, dadurch, dass die Einzigartigkeit verloren gegangen ist. Ja. Und wir können Krisen nur einzigartig meistern. Also ich kann die Krise nicht meistern, wie du sie meisterst, weil wir ganz andere Menschen sind, wir zwei. Ja? Wir können uns bereichern. Ich finde das immer, ich bin immer sehr gerne in deiner Umgebung, weil mich das sehr bereichert, einfach deine Ruhe, wie du deinem Körper die Entspannung, alles das gibst. Ich bin halt dieser energievolle Mensch. Für mich ist das einfach, da ist eine Phase, da ist eine Wand, entweder gehe ich rechts, links, oben, unten oder ich gehe durch die Wand. Wurscht, aber die muss weg. Also das ist halt so dieses, und das ist aber schön, weil natürlich ist es das, was mich bereichert, ist ja das, was du als Fähigkeit hast, ja, und was in anderen Bereichen ist das, was ich als Fähigkeit habe. Und natürlich, wenn man diese Einzigartigkeit nicht schön findet, dann will man immer so sein wie der andere und kann aber dann auch nicht das herausnehmen, was einem gut tut, das, was einem der andere ja bietet. Stimmt, Ja, also für mich ist das, glaube ich, auch in der Krise. Krise ist ja immer etwas, was nicht nur eine Person betrifft, sondern die Person ist ja eingebettet in einen sozialen, in eine soziale Struktur. Und das ganze Netzwerk ist natürlich betroffen davon. Und da ist halt auch die Frage, welche Qualitäten können einen andere bieten? So kann man dann auch durch eine Krise gehen. Also wo sehe ich einfach den Halt, die Bereicherung, vielleicht einfach nur das Sein dürfen, auch mal ärgerlich sein dürfen, alles das. Ich denke, das Umfeld spielt schon auch eine große Rolle.
Das ist auf jeden Fall wahr. Ich würde sagen, vielen Dank. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden drüber reden. Aber ich nehme das jetzt mal.
Wer ein reiches Leben hat, kann Stunden über dieses Thema leben. Ja,
ja. Ja, gibt schon Unterschiede. Auch was einfach, ich glaube, was uns hilft, nochmal in der Krise oder durch die Krise durchzugehen, ist neben dem Umfeld, was du vorher gesagt hast, eben auch das Vertrauen, das wollte ich jetzt zwar nicht sagen, aber das Bewusstsein auch, dass wir das auf unsere ureigene Art und Weise nur lösen können. Nicht ganz das, was ich sagen wollte, aber ich habe es jetzt gut gekriegt. Liebe Marion, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit, für deine Einsichten, für den Blick in deine Lebenswelt zum Thema Krise. Ja, vielen Dank.
Danke. Ich bedanke mich für die Einladung, zu der ich natürlich sofort und gerne Ja gesagt habe, weil ich denke mir, wir haben heute durch die digitalen Medien die Chance, solchen Menschen, vielleicht sind das auch jetzt wirklich die 18-Jährigen, die in einer Situation stehen, wo wir gestanden sind, einfach zu zeigen, Mädels, Jungs, ihr schafft's das. Ja. Und auch Menschen, die vielleicht erst später in diese Situation kommen. Ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Teil. Wenn wir uns die traumhaften Lebensgeschichten, die märchenhaften Lebensgeschichten von Menschen anhören, wie es auf den sozialen Medien oft dargestellt wird, dass sie einfach nur die schönsten und die besten Leben haben, ohne Probleme, Herausforderungen, dann gaukeln wir auch Menschen in der Krise vollkommen falsches Bild vor, weil es einfach zeigen würde, okay, du hast eine Krise, das heißt, du bist nicht wie ich, ich habe keine Krise. Das macht uns auch berührbar, lebendig. Und ich denke mal, das ist ja für jeden Menschen, der in der Krise ist, auch wieder wichtig zu sehen. Mhm. Es gibt Menschen, die waren in der Krise und die sind aus der Krise herausgewachsen. Und
das geht es trotzdem gut. Oder gerade deswegen.
Gerade
deswegen. Ja, super. Vielen Dank für diese Abschlussworte.
Alles Liebe.
Ebenfalls.
Schön, dass du noch da bist. Es freut mich sehr, dass du dir dieses Gespräch bis zum Ende angehört hast und ich hoffe, du konntest dir viel daraus mitnehmen. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlässt und mir dabei hilfst, den Podcast zu teilen, indem du ihn auch mit deinen Freundinnen und Bekannten teilst. Ich danke dir jetzt schon dafür. Und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.